Reisen im digitalen Zeitalter, der Podcast. Slumtourismus, Fluch oder Segen?
Hallo zusammen, ich bin Chiara.
Und ich bin Lynn.
Schön, dass ihr heute dabei seid. Also, erstmal zu uns. Wir studieren beide an der Uni Freiburg und wir haben uns dieses Semester mit unterschiedlichen Themen des Tourismus auseinandergesetzt.
Tourismus ist ja ein super vielfältiger Bereich, der ganz viele Aspekte vereinen kann. Vielleicht habt ihr schon eine der anderen Podcast-Folgen gehört, dann wisst ihr schon, wie umfangreich das Thema Tourismus ist. Wir wollen ja heute über Slumtourismus reden und der zum Beispiel ethische, soziale, ökonomische und politische Aspekte.
Also auch ziemlich umfangreich. Wir haben uns gefragt, ob Slumtourismus ein Fluch oder Segen ist. Hoffentlich können wir euch dieses Wissen in der nächsten halben Stunde gut vermitteln. Also lasst uns einfach mal loslegen, oder?
Genau, aber bevor wir uns auf die ganzen Pro- und Kontra-Argumente stürzen, lass uns doch erstmal drüber sprechen, was Slumtourismus überhaupt ist.
Okay, wir haben uns ja auch gewundert, wie viel ihr eigentlich über Slumtourismus wisst. Deswegen haben wir mal nachgefragt.
Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich denke, es ist Tourismus bei einer Tourismusform, bei welcher die Touristen in sozial benachteiligte Gebiete oder Orte reisen und sich das Leben der Menschen dort angucken.
Slumtourismus, würde ich sagen, ist Tourismus in ärmeren Vierteln, wo irgendwelche Touren geführt werden oder irgendwelche Sachen gezeigt werden.
Das beabsichtigte Besuchen von Slums, um dabei sich an der Armut zu ergötzen.
Das ist nichts, was mir schon öfter begegnet ist. Vermutlich Tourismus von Leuten, die einfach interessiert daran sind, zu sehen, okay, wie leben Menschen in Slums und diese Welt irgendwie für sich entdecken wollen.
Ich stelle mir einen europäischen Menschen vor, der in einen Slum reist und in einem Auto von mir aus oder in so einer geführten Reisegruppe das Slum besichtigt und dort rumläuft.
Ja, cool, da haben wir ja schon sehr interessante Aspekte gehört. Jetzt lass uns doch mal irgendwie versuchen, die Definition eines Slums in der wissenschaftlichen Debatte zusammenzufassen.
Also wenn man sich das Ganze aus der Perspektive der Wissenschaft ansieht, dann wird man auch mit ziemlich vielfältigen Definitionen konfrontiert. Also oft wird von dicht besiegelten Stadtvierteln gesprochen und in diesen Stadtvierteln sind irgendwie die Hygienezustände nicht besonders gut und die Wasserversorgung gibt es auch meistens nicht.
Und haben diese Definition auch irgendwelche sozioökonomischen Aspekte? Also nehmen sie Bezug auf die örtliche Infrastruktur und so?
Ja, das habe ich auch gelesen. Slums haben oft eine hohe formelle Arbeitslosigkeit und generell fehlende Aufstiegschancen. Und oft auch sind sie Hochburgen der Bildungsarmut. Also das wird oft beschrieben. Aber es liegt auch daran, dass es einfach häufig keine schulischen Einrichtungen gibt.
Aber es ist doch bestimmt auch nicht überall gleich, oder? Wie kann man diese Definition verstehen? Ist die allgemeingültig?
Nein, das glaube ich auf keinen Fall. Slums weisen sehr viele Diversitäten auf, also sowohl zwischen den Slums als auch innerhalb eines Slums.
Und um was für Diversitäten handelt es sich dabei?
Es gibt erhebliche Unterschiede im Wohlstand, also bezüglich der sozioökonomischen Umstände, also sowas wie Infrastruktur, Bildung und so. Und dann gibt es aber auch große ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt. Also es kann zum Beispiel sein, dass es in einem Slum, der in der gleichen Region liegt, total unterschiedlich ist. Also dass die Bewohnenden in einem einen Slum in Lehmhütten wohnen und dass in dem anderen Slum es befestigte, permanente Gebäude gibt. Also es kann ganz unterschiedlich sein.
Also können wir das irgendwie so festhalten, dass man Slum-Charakteristiken nicht generalisieren kann und den einen Slum nicht stellvertretend für den anderen behandeln kann?
Ja, das würde ich auch sagen. Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, wie es eigentlich dazu kommt, dass sich heutzutage in diesen weniger entwickelten Ländern Slumstrukturen in urbanen Gebieten entwickeln. Also das Phänomen tritt ja schon eher in Ländern des globalen Südens auf.
Ja, das ist echt voll interessant. Da habe ich mich tatsächlich auch mal ein bisschen reingelesen und rausgefunden, dass das eigentlich ein Resultat der Globalisierung und Industrialisierung ist. Also es hängt eng mit unserem aus dem Westen propagierten kapitalistischen Wirtschaftssystem zusammen.
Das musst du jetzt aber nochmal genauer erläutern.
Ja, also westlich kapitalorientierte Unternehmen investieren natürlich am liebsten dort, wo die Produktionskosten am geringsten ist. Und das ist heutzutage halt meist in den Ländern des globalen Südens der Fall. Und es werden dann halt nach so einer Investition viele lokale ArbeiterInnen auf einmal gebraucht, weswegen sich diese Orte dann urbanisieren. Allerdings sind die Orte nicht darauf vorbereitet, städtische Ballungsgebiete zu werden.
Und so entstehen dann Slums?
Ja, genau.
Voll spannend. Das ist ja dann eigentlich kein Phänomen, dass es ohne uns, also ohne unsere westliche Lebensweise geben kann, oder?
Überhaupt nicht, das stimmt. Also wir profitieren davon jeden Tag, indem wir halt Zugang zu diesen ganzen preisgünstigen Produkten aller Art haben.
Okay. Aber jetzt ist es eigentlich trotzdem Zeit, auch wenn das super spannend ist, zu unserem eigentlichen Podcast-Thema zu kommen.
Ja, voll gerne. Gibt's auch da irgendeine wissenschaftlich anerkannte Definition, mit der wir das Phänomen Slum-Tourismus beschreiben können?
Ja, also ich habe gelesen, generell wird Slum-Tourismus als Stadttourismus in verarmten urbanen Gebieten beschrieben.
Ist es dann so, dass jedes wirtschaftlich schlechter gestellte Gebiet einer Stadt zum Ort des Slum-Tourismus wird, wenn Touristen es besuchen?
Nee, das jetzt nicht unbedingt. Also um Slum-Tourismus oder als Slum-Tourismus zu gelten, muss während der Tour die Stellung der Armut als Attraktion besonders zentral sein.
Das heißt, man besucht einen Ort, um mit der dort herrschenden Armut konfrontiert zu werden.
Ja, genau. Also dabei geht es vor allem auch nicht unbedingt um geldliche Armut, sondern auch Armut an Bildungschancen, Infrastruktur zum Beispiel und generell das Fehlen von Aufstiegschancen. Also das kann alles da besichtigt werden.
Ah, okay. Aber es ist bestimmt auch so, dass diese verschiedenen Aspekte der Armut zusammenhängen, oder? Ich meine, mit mehr Geld wird es sicherlich bessere Infrastrukturen und Bildungschancen geben.
Ja, klar. Kannst du dir denn Gründe vorstellen, warum man an solchen Touren überhaupt teilnehmen würde?
Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass man das nicht so einfach generalisieren kann.
Das sollte man ja sowieso nie, oder?
Nee, das stimmt. Aber trotzdem ist es ja so, dass viele Menschen im Tourismus die Distanz zum Alltag erfahren wollen. Und sowas funktioniert bestimmt besonders gut, wenn das, was man besichtigt, sich deutlich von dem unterscheidet, was man gewohnt ist.
Ja gut, das kann ich gut nachvollziehen. Aber warum reicht es dann nicht einfach, irgendwie kulturelle Einrichtungen zu besuchen oder zum Beispiel Tempel oder einfach die Stadt sich anzugucken?
Ja, also natürlich hängt es auch vom Interesse eines jeden Einzelnen ab, aber trotzdem ist es so, dass viele Orte, die von vielen Touristinnen frequentiert werden, extra für diese inszeniert sind. Also Tempel und Ruinen werden manchmal zu Museen gemacht, die leicht zugänglich für Touristinnen sind und ihnen eine gewisse Darstellung der Sehenswürdigkeit vermitteln, so eine Art Show, weißt du?
Okay, das macht Sinn. Ich versuche ja eigentlich auch beim Reisen immer so das echte Leben kennenzulernen und nicht einfach nur das, was sie für Touris darstellen wollen.
Ja, genau. Und Slum-Tourismus wird von vielen Wissenschaftlerinnen auch als sogenannten Realitätstourismus bezeichnet. Es wird die Distanz zum Alltag gesucht und diese soll jedoch keine inszenierte Darstellung sein, sondern die Realität von irgendjemand anderem abbilden.
Ah, und dann erfüllt Slum-Tourismus diesen Authentizitätsanspruch, oder wie?
Also darüber lässt sich auch streiten. Je mehr Touristinnen in einen Slum kommen und je zugänglicher er für alle wird, desto weniger Authentizität wird wohl übrig bleiben. Aber das ist vielleicht besser Thema für eine andere Folge.
Ja, stimmt. Ich glaube, ich werde da nochmal mehr drüber lesen. Wir können ja sonst auch unseren ZuhörerInnen einfach ein paar Links in die Podcast-Beschreibung packen. Also falls sich da eine Person noch Lust hat, irgendwie mehr drüber zu informieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Was mich mal interessieren würde, ist, wie der Slum-Tourismus denn dann vonstatten geht. Also wie besichtigt man einen Slum?
Da habe ich tatsächlich was drüber gelesen, also dass zum Beispiel Slum-Tourismus in der Mehrheit der Fälle in Form von kleinen geführten Touren stattfindet und zwar zu Fuß. Also es gilt als respektlos, dass man Reisegruppen in Bussen durch die Slums führt. Außerdem ist es auch unpraktisch, weil die meisten Slums sind so schlecht, also die Straßen und die Infrastruktur ist so schlecht, dass da Autos gar keinen Zugang haben.
Und deswegen gibt es die Touren dann fast ausschließlich als Spaziertouren?
Genau, ja. Und dann meistens werden dann die wichtigsten Orte des Slums abgeklappert. Oft gibt es auch einen Einblick in private Wohnungen und industrielle Unternehmen werden auch oft besichtigt, sodass die Besucherinnen einen umfangreichen Einblick bekommen, wie das Leben in dem Slum da wohl so sein soll.
Und ist das auch in verschiedenen Slums wieder verschieden?
Ja, bestimmt. Viele Slums, vor allem Dingen jetzt die, die nicht unbedingt in touristisch hochfrequentierten Regionen liegen, die haben gar keine ansässigen Agenturen, die dort Slum-Touren durchführen. Und sonst arbeitet natürlich auch jede Agentur anders. Also manche rekrutieren ihre Guides aus der lokalen Slum-Bevölkerung, andere arrangieren gebildeteres Personal aus der Großstadt, manche rekrutieren ihre Angestellten on demand, größere Agenturen haben vielleicht festangestelltes Personal. Also da gibt's ganz viele Varianten.
Okay. Und wie sieht's da mit den Erlösen dieser Touren aus?
Auch da gibt es erhebliche Unterschiede. Reality Tours and Travel in Dharavi gibt 80% seiner Erlöse an die lokale Community zurück. Also die sind zum Beispiel dann nicht profitorientiert. Bei kleineren Agenturen kann das aber auch ganz anders aussehen. Wenn man Glück hat, dann haben die wenigstens Locals, die die Touren führen. Und in dem Sinne würden sie dann trotzdem auch der lokalen Bevölkerung irgendwie profitieren.
Es hört sich ja irgendwie so an, als sollte man sich vor einer solchen Tour recht genau mit der Agentur, die die Tour durchführt, auseinandersetzen, oder?
Ja, das würde ich jetzt auch empfehlen. Weißt du zufällig, was thematisch auf diesen Slum-Touren vermittelt wird?
Also was man dazu vielleicht generell sagen kann, ist, dass die Touristinnen wohl mit Erfahrungen, die im Kontrast zu den Erwartungen stehen, konfrontiert werden. Also in der Literatur wurde es immer so beschrieben als Wandel der Ortssemantik. Viele Menschen denken ja, dass ein verarmtes, hoffnungsloses, dreckiges Elend auf sie wartet und die Touren stellen dann je nach Ort des Slums beispielsweise deren wirtschaftliche Aktivität oder die Gemeinschaft unter den BewohnerInnen im Slum in den Vordergrund.
Und der Slum wirkt dann weniger arm?
Doch, also das Bild der herrschenden Armut bleibt bestehen. Allerdings ändert sich die negative Konnotation der Armut vielleicht ein wenig. Also es wird nicht mehr als so unvorstellbar gesehen, sich in solchen Lebensumständen zu befinden.
Ja, krass. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, um eine Person zu finden, die sowas schon mal gemacht hat. In meinem Bekanntenkreis habe ich da aber niemanden gefunden. Deswegen habe ich einfach mal ein paar Erfahrungsberichte aus dem Internet gelesen. Einfach, um einen besseren Eindruck zu bekommen. Ich wollte wissen, was die sich da genau anschauen und wie die BesucherInnen das auch wahrnehmen.
Die Slum-Tour mit Begleitung von Duncan hat begonnen. Er hat uns durch die immer enger werdenden Straßen von Matare geführt. Es ist unbeschreiblich und bleibt ein Leben lang im Gedächtnis, was wir in diesem armen Viertel von Nairobi gesehen haben. Matare ist wie eine kleine Stadt in der Großstadt. Hier gibt es alles. Möbelverkäufer, Tischler, Restaurants, Friseure, Metzger, Obst, Gemüse, Klamotten und Perückenhändler. Apotheken und Klinik in einem. Hotel und. Wir durften sogar in ein Fitnessstudio reinschauen. Der Unterschied liegt darin, dass hier gar nicht auf Hygiene geachtet wird. Alles ist abgenutzt oder kaputt. Der Metzger hat keinen Kühlschrank. Obst und Gemüse wird von einer rostigen Schubkarre angeboten. Kleider, Möbelstücke, vieles wird benutzt, an- und verkauft. Davon leben die Leute hier. Die Kinder sind alle draußen. Sie spielen auf dem Müllhaufen, pieseln oder kacken in den offenen, stinkenden Kanal, der aus ihrem wackeligen Blechhaus auf die Straße läuft. Ihre Kleidungsstücke sind schmutzig und voll mit Löchern. Viele laufen barfuß oder nur in einem Oberteil. Sie haben keine Spielzeuge. Sie fischen Dinge aus dem Müll, die sie benutzen können. Ein altes Seil zum Springen oder Motorradgummi zum Treiben. Es gibt hier keine Müllabfuhr. Alles wird in den Matare-Fluss gekippt. Die Marabus, die von der Savanne in die Stadt eingesiedelt sind, freuen sich natürlich. Laut Duncan fressen diese Vögel alles, sogar Plastik. Tipp: Geh in das Armenviertel von Nairobi nur mit Begleitung. Wir haben uns während unserer geführten Tour immer sicher gefühlt. Wenn du mit Kamera unterwegs bist, halte sie gut fest. Alle wertvollen Sachen solltest du tief in deiner Tasche tragen. Duncan sagte uns, wir sollten aufpassen und wo es besser ist, kein Foto machen. Wenn wir ehrlich sind, in Nairobi gibt es nicht vieles zu sehen. Aber eine Slum-Tour darfst du wirklich nicht auslassen. Es ist ein Muss. Danach siehst du die Welt anders. Die City- und Slum-Tour kostete insgesamt 21,50 Euro pro Person. Die Eintrittskarten waren nicht inklusive. Mit diesem Geld haben wir die Arbeit von Matare Children's Fund Pan-Nairobi unterstützt.
Ja, voll spannend zu hören, was die Leute da erlebt haben, aber da habe ich jetzt auch schon irgendwie ein paar problematische Aspekte rausgehört, oder?
Ja, also spannend finde ich das auch, aber du hast schon recht. Also der Erfahrungsbericht hat ja gezeigt, wie unreflektiert die touristische Sichtweise auf so einen Ort auch sein kann. Ich muss ja sagen, als ich mich da mit der Recherche auseinandergesetzt habe, habe ich mich kurz ertappt, dass ich irgendwie auch Lust auf eine Tour bekommen habe, weil es klang schon irgendwie echt so, als ob die Leute da wirklich bereichernde Erfahrungen gemacht haben. Aber dann musste ich an unser Thema denken und dann war ich mir irgendwie nicht mehr so ganz sicher, was ich davon halten soll. Schließlich ist es ja auch ein voll komplexes Thema. Also ich finde, man sollte definitiv auch den ethischen Aspekt dieser Touren hinterfragen. Also ist das wirklich gut für die Leute da und vor allem, was vermittelt das eigentlich für ein Bild, wenn ich als privilegierte weiße deutsche Frau meine Freizeit damit verbringe, mir das Leben von armen Menschen im globalen Süden anzuschauen?
Ja, voll. Also mir ging das auch so. Einerseits könnte es ja vielleicht voll gut sein, andererseits gibt es auch viele Sachen zu beachten, die vielleicht ethisch problematisch sind. Da interessiert uns mal wieder, was ihr so denkt und deswegen haben wir mal nachgefragt. Ist Slum-Tourismus ein Fluch oder Segen?
Ich sehe das, glaube ich, ziemlich kritisch. Ich habe Freunde, die haben das öfter gemacht und das hat mir immer ein bisschen Unwohlsein bereitet, dass sie irgendwie dann so Kugelschreiber eingesteckt haben, um sie dort Leute zu verteilen.
Also ich finde es eigentlich schön, dass man einen authentischen Eindruck bekommt von einem Lebensmodell, was einfach sehr fernab ist so und dass das eigentlich auch gar nicht so schlecht in die Reisekultur passt, aber es kommt eben auf die Art und Weise an, wie und vielleicht auch inwieweit man die Leute einbezieht, die tatsächlich betroffen sind oder in diesem Fall einfach die Grundlage für diese Reise darstellen, so inwieweit die eingebunden sind, inwieweit die vielleicht auch entlohnt werden, die wirklich konkret damit zu tun haben. Und auf die Art und Weise, was man wirklich zeigt und was man eben nicht zeigt.
Ich denke, das hängt von der Art ab, wie das gemacht wird. Also wenn das so im Sinne ist von man schaut sich die Lebensbedingungen an, geht dann auf eine empathische Ebene und danach versucht man, die Organisation, die Situation für die Bewohner zu verbessern, finde ich die Idee eigentlich gar nicht so verkehrt. Wenn das aber eher so ein, ich schaue mir jetzt mal ein dritte Weltland an und die dürfen dann sehen, wie die reichen Europäer oder andere da durchlaufen und es eigentlich quasi nur um die Agentur geht und um das Erlebnis und nicht um die Menschen, dann finde ich das eigentlich nicht so schön.
Ich halte nicht viel von Slum-Tourismus und bin nicht der Meinung, dass Menschen das betreiben sollten. Ich finde das nicht richtig, Menschen zuzuschauen, wie sie in nicht angemessenen Verhältnissen leben, wenn man selber in einer anderen Position ist, und finde es prinzipiell gut, wenn sich Leute damit auseinandersetzen, dass es Armut gibt und dass die Menschen so nicht leben sollten. Aber finde nicht, dass man das dann so besichtigen sollte, als würde man so in einen Zoo gehen und als das so als Attraktion sehen.
Oh, voll spannend. Also da kommt ja schon durch, dass das Ganze ein schwieriges Thema zu sein scheint.
Ja, voll. Das ist vielleicht auch genau das Problem in der Debatte, ne? Also es gibt ja auch super viele unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema. Deswegen haben wir uns ja auch die wissenschaftliche Debatte angeschaut und die ganzen Argumente für und gegen den Slum-Tourismus gesammelt. Also wir wollten ja die Frage beantworten, ist Slum-Tourismus nun ethisch vertretbar oder nicht?
Genau. Wir können ja gerne mal irgendwie ein paar Argumente austauschen und ein bisschen diskutieren.
Ja, lass das mal machen. Ich fange einfach mal an, okay?
Ja, leg los.
Also, das Paradeargument gegen Slum-Tourismus, was auch echt oft in der Meinungssammlung durchkam oder generell, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, das ist das Argument des Voyeurismus. Also Armut wird als Attraktion gesehen und das ist der Grund dafür, dass sich Menschen diese Orte ansehen. Also provokativ gesagt, es wird Interesse und vielleicht sogar Gefallen an der schlechteren Stellung der anderen empfunden. Und dann Freude über die eigene finanzielle und sozioökonomische Überlegenheit und das Ganze ohne Verantwortung gegenüber der SlumbewohnerInnen fühlen zu müssen.
Ja, dieses Argument habe ich auch schon echt oft gehört. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch dabei wichtig zu beachten, wie die EinwohnerInnen die Situation selbst einschätzen. Also ich habe da einen Podcast-Ausschnitt gefunden, in welchem beschrieben wird, dass manche EinwohnerInnen sich eigentlich über die touristische Aufmerksamkeit freuen.
Meine Beobachtungen und Gespräche in den Slums mit Bewohnern jedenfalls geben kaum Hinweise darauf, dass die Touristen von den Bewohnern als Voyeure wahrgenommen werden. Den meisten ist die Anwesenheit der Touristen ziemlich egal. Manche entwickeln auch eine Art Stolz auf ihr Viertel, weil sich jemand jetzt von außen dafür zu interessieren scheint. Andere wundern sich einfach über die Anwesenheit der Touristen, ohne das jedoch zu bewerten in irgendeiner Weise. Anders ist das natürlich, wenn in die unmittelbare Privatsphäre dann der Slum-Bewohner eingedrungen wird oder beim hemmungslosen Fotografieren. Das wird dann schon als stark störend empfunden.
Das ist auf jeden Fall wichtig, das stimmt schon. Wenn die BewohnerInnen die Geschädigten von voyeuristischem Verhalten sind und diese jedoch eher sich bereichert fühlen, dann zählt das Argument des Voyeurismus natürlich nur teilweise. Also aber ethisch ist es immer noch fragwürdig, ob man sich schlechter gestellte Menschen aus Unterhaltungszwecken ansehen sollte, oder? Also wenn die Angesehenen selbst für sich einen Nutzen daraus ziehen, ja vielleicht, aber generell weiß ich nicht, ob man da die ganze Praxis damit rechtfertigen kann.
Ja, das sind natürlich recht. Es ist übrigens auch generell ein Problem in der Slum-Tourismus-Debatte, dass BewohnerInnen der Slums oft nicht befragt werden. Deswegen haben sie keine wirkliche Stimme in der Diskussion und ihre eigene Perspektive geht verloren. Was aber auch nicht vergessen werden darf, ist, dass die Slums, die alleine schon dadurch benachteiligt sind, dass sie keine mediale und politische Repräsentanz in der Öffentlichkeit erfahren, genau solche Aufmerksamkeit durch Slum-Tourismus bekommen können.
Du meinst dann in den Industrienationen, wenn die TouristInnen nach Hause kommen?
Ja, genau. Also die Menschen reden darüber in ihren Heimatländern. Das könnte diese Orte auf entwicklungspolitische Agendas in wohlhabenderen Ländern bringen. Ganz nach dem Motto, dass man seine Augen nur so lange verschließen kann, wenn man nicht immer wieder mit dem Elend konfrontiert wird.
Aber wäre es dann nicht wichtiger, dass die Slum-Regionen in den betroffenen Ländern selbst auf die politische Agenda rücken?
Also wenn die Regierung in den betroffenen Ländern durchsetzungsfähig ist, dann auf jeden Fall. Ich denke aber auch, dass es durchaus passieren kann. Also Touristen kommen ja in das Land und das Land möchte ein gutes Bild abgeben, damit die Touristen mehr Geld ausgeben, wiederkommen, das Land weiterempfehlen und so weiter. Und um dieses gute Bild abzugeben, sollte ein positiveres Bild vom Slum vermittelt werden, als das, was von den Touristen erwartet wird. Also ein hoffnungsvolleres Bild, wie wir das am Anfang auch gesagt hatten. Die lokale Regierung hat ja ein Interesse daran, die Lebensverhältnisse im Slum aufzuwerten. Der Ort wird durch die Touristen und für die Touristen halt wertvoll gemacht. Und so könnte der Slum-Tourismus schon dazu beitragen, dass sich Umstände in Slums ändern.
Okay, das war ziemlich komplex. Irgendwie klingt das, als hätte der Slum-Tourismus einen entwicklungspolitischen Effekt. Also lass uns da doch einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Also inwieweit mögliche entwicklungspolitische Effekte des Slum-Tourismus ein Argument für diese Art von dem Tourismus sein könnte.
Ja, voll gerne.
Also ich habe voll oft gehört, dass dieses Argument eher ein Trugschluss sein soll. Herr Dr. Steinbrink ist Geograf von der Uni Osnabrück und sagt zum Beispiel Folgendes.
Insgesamt fließen keine hohen Beträge in die Gebiete und es profitieren nur recht wenige davon, nur Einzelne. Manchmal sind Touristen bereit, für soziale Projekte auch zu spenden und auch längerfristig, aber so diese Hoffnung, durch Armutstourismus Armut zu reduzieren, erscheint mir erstens etwas paradox und zweitens auch als eher unbegründet.
Ich habe auch Ausschnitte von EinwohnerInnen gehört, in welchen diese sagen, dass die lokale Bevölkerung kaum Profit oder gar keinen Profit von diesen Slum-Touren ziehen kann.
What else can I tell you, except it doesn't help me at all. I don't get any help. We see them bringing foreigners. We see them several times a week. Sometimes these foreigners come and talk to us. Some offer us a bit of cash. We don't get any benefits from these tours. We would like them to highlight our plight. But we would also like some of the money of those tours coming to us.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu beachten und außerdem haben die BewohnerInnen ja kaum eine Chance, am Businessmodell Slum-Tourismus direkt teilzuhaben. Ich meine, die BewohnerInnen können in den seltensten Fällen Englisch oder Sprachen, die in Industrienationen gesprochen werden, selber sprechen, sodass sie mit den TouristInnen eigentlich gar nicht effektiv kommunizieren können. Und dann größere Tourismusagenturen, die mehr Erfahrung mit wirtschaftlich ertragreichem Business haben, lassen die kleinen lokalen Agenturen, wenn es sie denn gibt, ja auch ungern in diesen Markt hinein.
Also so richtig nach einer Verbesserung der Situation für die Einheimischen durch die Touristinnen klingt das jetzt nicht. Aber nehmen wir mal an, dass die Infrastruktur allein durch diesen Tourismus verbessert wird. Das wäre ja dann schon irgendwie ein positiver Teil der Entwicklung, oder? Also das wäre doch wünschenswert.
Also da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Ich meine, auf der einen Seite befähigt die Infrastruktur die Einwohner, einen Anschluss zum urbanen Zentrum der Stadt zu haben. Die Wirtschaftskreisläufe dieser beiden sonst separierten Regionen könnten so zusammengefügt werden und das bedeutet dann Aufstiegschancen für alle. Auf der anderen Seite ist aber natürlich dann so, dass sich der Wert der Immobilien vor Ort steigert und viele Menschen, bevor sie den Anschluss ans Stadtzentrum und den Anschluss an die dann folgende politische Repräsentanz gewinnen, schon aus diesen Orten vertrieben würden. Und das wird dann oft als Verlagerung des Problems bezeichnet.
Okay, Moment, das ist jetzt ein bisschen durcheinander. Das klingt ja so, als würden bessere sozioökonomische Umstände generell gewollt werden, aber dann gleichzeitig auch irgendwie nicht gewollt werden, um zu verhindern, dass die Menschen aus den nun hochwertigeren Gebieten vertrieben werden.
Genau, und genau da sind wir irgendwie beim Kern unseres Themas angekommen, finde ich, denn es ist einfach ein sehr komplexes Thema und der Slum-Tourismus hat so viele verschiedene Auswirkungen gleichzeitig, wobei gute Effekte oft von schlechten Nebeneffekten wieder ausgeglichen werden oder überlagert werden.
Haben die WissenschaftlerInnen denn da eine Lösung für?
Ich glaube, da ist man sich nicht wirklich einig. Also Fabian Frenzel zum Beispiel, ein berühmter Tourismusforscher, drückt sich schon für den Slum-Tourismus aufgrund dieser entwicklungspolitischen Effekte aus. Er nennt es dann Valorisierung eines Ortes. Aber trotzdem betont er, dass es dabei wichtig ist, EinwohnerInnen am Tourismus teilhaben zu lassen. Und das geht dann nur mit staatlicher Hilfe und Regulierung, weil sonst, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, werden die größeren Tourismusagenturen die kleineren Neulinge nicht wirklich viel vom Markt einnehmen lassen.
And it's really interesting to talk to people active in the area, particularly coming from this idea of like a bottom-up growth of tourism, is that one aspect of helping there is maybe the idea of a more creative tourism, of more bottom-up tourism, of more participation, both by the tourists and the locals in creating and changing over this neighborhood.
Dann lass uns doch noch einmal über ein anderes Argument sprechen, das gegen den Slum-Tourismus spricht. Wir haben ja am Anfang des Podcasts gehört, dass es oft Teil einer Slum-Tour ist, einen Wandel der negativen Ortssemantik zu durchlaufen. Man verlässt also den Ort mit einem positiveren Bild von Charakteristiken der Armut, als man sie vorher hatte. Das ist doch auch problematisch, oder? Lass uns doch hierzu mal Herr Dr. Steinbrück anhören. Der hat da ein Interview gegeben, was eigentlich ganz spannend ist.
Und ich sehe diese Tendenz zur Kulturalisierung oder auch diese Verknüpfung von Hilfeleistung und Kultur sehr kritisch, denn damit findet letztlich eine Entpolitisierung von Armut statt. Dass also dann der Slum nicht mehr als Ausdruck einer globalen Ungerechtigkeit und als Manifestation dessen gesehen wird, sondern als Ausdruck einer Lebensweise, eines mit Lokalkolorit.
Klar, voll. Ich meine, auf der einen Seite erreicht man so, dass Slums einem sympathischer werden und dass negative Stigmata gegenüber Slums vielleicht bekämpft werden. Aber der Nachteil kann dabei natürlich auch sein, dass der Handlungsbedarf, die Situation in den Slums zu verbessern, dann gar nicht mehr so wichtig gesehen wird und diese Slums dann halt auch nicht auf die heimische politische Agenda gelangen.
Und vielleicht gibt es dann ja auch gar keinen wirklichen resultierenden Bedarf in den Slum-Regionen, die Armut wirklich nachhaltig zu bekämpfen, oder? So, wenn man auf einmal mit Armut Geld verdienen kann und die Touristinnen kommen ja schließlich fast ausschließlich, um sich die Armut anzusehen, dann muss diese ja auch irgendwie fortbestehen, um den Geldfluss aufrechtzuerhalten. Also das ist echt eine ganz schön paradoxe Situation.
Ja, oder die Armut muss halt inszeniert werden, die Menschen als mittelloser dargestellt werden, als sie eigentlich sind.
Und dann ist das Ganze ja auch nicht mehr wirklich authentisch. Auch wenn ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass die Slum-Touren aktuell ausschließlich durch diesen Authentizitätsfaktor geprägt sind.
Ja, stimmt, aber diese dargestellte Echtheit ist ja neben der Armut als Hauptattraktion der hauptsächliche Pull-Faktor für den touristischen Ansturm auf Slums.
Menschen wirtschaften also mit Dingen, die sie eigentlich unbedingt loswerden wollen. Da kann man ja nur hoffen, dass die Slums noch auf eine andere Art und Weise Attraktivität für Touristinnen ausstrahlen. Also nicht nur durch diese herrschende Armut, sonst wirkt dieses Businessmodell also für mich relativ aussichtslos.
Ja, auf jeden Fall. Lass uns vielleicht als letztes nochmal auf ein ganz anderes Kontraargument eingehen. Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass Slums durch globalisierte kapitalistische Wirtschaftspraktiken entstehen und entstanden sind. Und das ist bei Slumtouren, soweit ich es jetzt nachgeforscht habe, nie das Thema. Könnten irgendwie Slumtouren nicht allein aufgrund dessen verwerflich sein? Ich meine, man geht als westliche Touristin an einen benachteiligten Ort, denkt, man tut Gutes durch finanzielle Beiträge, fühlt sich danach gut, weil das Leben dort gar nicht so schlimm aussieht, wie man es sich vorgestellt hatte. Und eigentlich hat man sich nur ein gutes Gewissen gekauft damit, denn in Wahrheit profitiert man ja Tag für Tag durch die Existenz des Slums und die eigene Heimat ist irgendwo sogar für die Zustände in den Slums verantwortlich.
Es würde auf jeden Fall gut tun, das System als solches auch mal zu thematisieren und in diesem Zuge auch systemkritisch zu denken, finde ich. Allerdings steht es ja auch in niemandes Macht, das System als solches umzukrempeln. Also könnte man ja auch innerhalb des Systems gucken, wo man Gutes bewirken kann und Schlechtes verhindern kann oder wenigstens vermindern. Um überhaupt im Thema Slums systemkritisch zu denken oder denken zu können, hilft es ja auch schon, ein wenig darüber Bescheid zu wissen, was Slums überhaupt sind, wie die aussehen. Herr Dr. Steinbrück hat da auch was Ähnliches zugesagt.
Natürlich ist die Frage, ist Wegschauen besser als Hinsehen, auch berechtigt.
Also, fassen wir mal zusammen. Auf der Seite der Pro-Argumente hatten wir die Stärkung der Repräsentanz von Slums und deren Problemen auf der politischen Agenda durch die erhöhte Aufmerksamkeit und dass sich viele Bewohnerinnen über diese Aufmerksamkeit freuen. Teilweise wurde das aber auch durch das Voyeurismus-Argument entkräftet und da hatten wir ja dann auch noch das Problem angesprochen, dass die Bewohnerinnen viel zu wenig in die Diskussion mit einbezogen werden. Dann haben wir von Entwicklungshilfe und Wirtschaftsstärkung in den Slums durch die Touren gesprochen, haben dann aber herausgefunden, dass der Profit für SlumbewohnerInnen nicht groß genug ist, um wirklich Armut zu bekämpfen und dass die Gentrifizierung eines Slums auch zur örtlichen Verlagerung des Problems führen kann. Dann hatten wir das Pro-Argument der Bekämpfung des sozialen Stigmas, aber da hattest du dann auch das Gegenargument der Romantisierung der Armut gebracht, welches dafür sorgen könnte, dass die Problemwahrnehmung sinkt.
Genau, und zum Schluss haben wir dann nochmal über die Thematik des problematischen Gesamtsystems gesprochen, welches in diesen Touren meistens nicht angesprochen wird. Darüber können wir wahrscheinlich noch eine ganze Folge machen, oder?
Ja, dann nächstes Mal vielleicht.
Take-Home-Message.
Wenn unsere Zuhörerinnen jetzt drei Sachen mit nach Hause nehmen sollen, um sich ihre eigene Meinung bilden zu können, was wäre das dann, Lynn?
Also ich finde, als erstes mal ist es wichtig zu verstehen, dass es ein komplexes Thema ist. Dann wäre es mir aber auch wichtig, wenn ihr mit nach Hause nehmen würdet, dass, wenn man so eine Tour machen will, man genau darüber nachdenken sollte, in welcher Position wir stehen als Menschen, die in einer westlichen Welt leben und welches Zeichen wir mit unseren Verhalten setzen.
Ja, das finde ich auch wichtig.
Als zweites finde ich dann, dass wenn die Überlegung aufkommt, bei einer solchen Tour mitzumachen, dass man genau hinsehen sollte, wer die Anbietenden dieser Touren sind, wie das Ganze vermarktet wird und welchen Einfluss mein Besuch in dem Slum hat.
Genau, also weil es gibt ja auf jeden Fall Touren, die viele unserer Pro-Argumente unterstützen und auch sensibel mit dem Thema umgehen. Und ich finde, Respekt ist im Allgemeinen auch ein ganz wichtiges Thema.
Ja, genau, als drittes Respekt für die Menschen, die da leben, nicht fotografieren, freundlich sein und so wenig wie möglich stören.
Das sind dann die drei R's quasi. Reflect, Research and Respect.
Ja, genau. Sag mal, Chiara, als du nach den Erfahrungsberichten geschaut hast, meintest du, du hättest auch Lust auf so eine Tour bekommen. Und wie siehst du es jetzt? Also würdest du es machen oder eher nicht?
Puh, also ich finde die Frage schon echt schwierig zu beantworten. Ich glaube, also so richtig vertreten könnte ich es nicht, aber einfach wegsehen will ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wenn ich in eine Gegend reise, wo es Slums gibt zum Beispiel, dass ich versuche, Kontakt zu Einheimischen aufzunehmen und dass die mich dann über die Situation der Slums aufklären könnten und mir ihre Sichtweise zeigen könnten. Ich glaube, das fände ich am besten, anstatt dann eine Tour zu buchen, die dann vielleicht Strukturen unterstützt, hinter denen ich nicht stehen möchte. Und du?
Ich finde es auch ziemlich schwierig. Also so richtig perfekt wirkt die Idee vom Slum-Tourismus halt nicht. Aber es komplett zu verbieten, finde ich irgendwie auch nicht gut. Nicht hingehen, würde ich sagen, hilft der Valorisierung des Ortes nicht. Aber hingehen auf der anderen Seite birgt dann die Gefahr von Gentrifizierung und Vertreibung, wie wir es besprochen haben. Aber irgendwas muss hier mit diesen Regionen gemacht werden. Also irgendwie ist da ja schon Handlungsbedarf. Deswegen glaube ich, bin ich schon am meisten von Reformen innerhalb des Systems überzeugt und würde, glaube ich, schon an einer solchen Tour teilnehmen. Mich aber natürlich vorher genau informieren, um sicherzustellen, dass die BewohnerInnen sowohl finanziell als auch soziokulturell von meinem finanziellen Beitrag da profitieren können und somit die Gefahr der Vertreibung der BewohnerInnen reduziert wird. Und mir ist dann halt auch noch wichtig, dass in der Region auch in andere Wirtschaftszweige investiert wird, also nicht nur in den Armutstourismus, da der ja hoffentlich irgendwann nicht mehr existieren wird. Aber ja, es ist schon ein ziemlich kompliziertes Thema.
Ja, stimmt. Wäre ja schön, wenn wir gar nicht mehr über Slum-Tourismus sprechen müssten, weil es einfach keine Slums mehr gibt.
Ja, das finde ich auch.
So, das war's für heute, Leute. Das waren jetzt ziemlich viele Informationen, die erstmal verdaut werden müssen. Aber schön, dass ihr zugehört habt.
Ja, wir haben uns sehr gefreut, das hier zu machen und hoffentlich könnt ihr euch jetzt eine eigene Meinung bilden zu dem Thema.
Genau. Und für Feedback und Fragen entweder gerne persönlich an uns oder eine E-Mail an lynn28@gmx.de und Lynn mit Y und Doppel-N. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war Slum-Tourismus. Fluch oder Segen?